ARD.
ESC Update mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Die Welt bricht auseinander. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Und wenn man glaubt, man hat schon alles gesehen, dann wechselt auch noch der ESC sein Logo. Was für ein Drama. Nur wir sind nach wie vor für euch da. Hier ist ESC Update monatlich in der ARD Audiothek. Herzlich willkommen. Hier sind Marcel und Thomas, hallo.
Ja, und das unverändert, ja, seit mehr als 150 Ausgaben, hallo.
Seit mehr als 150 Jahren haben wir jetzt auch mal wieder einiges zu besprechen, und zwar das hier, der ESC 2026, der findet am 12., 14. und 16. Mai in Wien statt. Das steht jetzt fest, wir sprechen darüber. Außerdem gibt es, wie schon erwähnt, ein neues Logo. Wir feiern Geburtstag, der ESC-Fanclub EC Germany wird 25 Jahre alt. Und wir schauen nach Russland, wo Wladimir Putin höchstpersönlich einen ESC-Klon in Auftrag gegeben hat. Was soll das denn? Das Ganze in der nächsten Stunde. Wir sprechen ganz ausführlich über Wien. Und jetzt sprechen wir aber erstmal ganz kurz über das Thema Geschmack. Es geht um ein neues Design. Und es geht hier nicht um sowas Profanes wie eine Käseverpackung. Es geht um die größte Show der Welt. Der ESC hat ein neues Logo. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also alle Elemente des alten Logos bleiben erhalten. Der Schriftzug Eurovision, in dem das V aus einem Herz besteht, da drin ist ja die Flagge des Gastgeberlandes zu sehen, auch das bleibt erhalten. Und das absolut Neue ist die Typo, die Buchstaben in dem Logo, die sollen modern und neu wirken. Ich habe eher so eine Assoziation aber mit den 70er Jahren in dem Zusammenhang.
Es ist so aufgeflufft. Es sieht so kindlich aus, finde ich. Also dieses ganz runde, auch das Wort, die Wörter Song Contest sind jetzt auch so groß und so rund, und das ist beim ersten Hingucken, finde ich, schon gewöhnungsbedürftig. Gerade weil wir das alte Logo so lange hatten. Das alte Logo wurde 2004 eingeführt zum ESC in Istanbul. War so ein bisschen handschriftlicher noch, wurde 2015 in Wien so ein bisschen geglättet und jetzt für 2026 wieder in Wien eben ein ganz neues. Aber ja, man war natürlich entsetzt. Das ist auch ein Stück weit klar, wenn man mit einer Tradition so bricht, wo normalerweise Leute sagen können, warum. Aber kannst du das Entsetzen so ein bisschen nachvollziehen?
Ja, ich habe mich bei dem Entsetzen, also die Reaktionen waren ja überwiegend sehr negativ, habe ich mich gefragt, sind wir überhaupt noch bereit für Veränderungen? Ja? Muss alles immer gleich so skandalisiert werden? Kann man vielleicht nicht einen Augenblick mal warten und sich das Logo erstmal tatsächlich im Gesamtzusammenhang auch der Sendung anzugucken, ob man es nicht vielleicht doch gut findet? Aber in diesen Zeiten und die ESC-Fans und Fans insgesamt, beim Fußball ist es ja nicht anders, hängen sehr an alten Traditionen, und das hat man da gemerkt. Ich würde dem erstmal eine Chance geben und angucken. Es entscheidet die Schlacht nicht, weil das nur tatsächlich ja in Publikationen verwendet wird oder am Anfang der Show. Für Fans ist es wichtig, für die Gesamtheit ist es nur eine kleine Fußnote, und da würde ich gerne das auf Wiedervorlage legen. Ja, ganz für nächstes Jahr mal sehen, wie wir es gefunden haben, wenn die Sendung ausgestrahlt ist.
Der ESC-Direktor Martin Green hat darüber auch gesprochen. Er redet immer gerne in so einer etwas überzogenen, kindlichen Freude. Ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, weil der ja in den ESC-Shows nicht so aufgetaucht ist. Er hat das bei den Kollegen vom Eurotrip-Podcast erzählt, dass zum Beispiel dieses neue Design jetzt auch besser geschützt werden kann. Es ist eine Typo, die extra für den ESC jetzt entwickelt wurde, für die EBU. Und man will sich eben frisch machen, und dieses neue Design habe die Kraft, die nächsten 10 Jahre zu überstehen. Ja, manchmal muss man sich an so neue Sachen auch erstmal ein bisschen gewöhnen. Das ging mir ja diesen Monat tatsächlich nicht anders, weil sowohl das als auch die neue Gastgeberstadt Wien, das wären ja Sachen gewesen, hätte ich normalerweise früher sofort einen Instagram-Post für Eurovision.de gemacht. Mittlerweile ist es so, dass die Social-Media-Kanäle nicht mehr dem NDR gehören, sondern rübergewechselt sind zum SWR. Der Twitter-Account, der immer ganz gut war, um auch internationale Fans zu erreichen, ist gelöscht, und der Rest ist jetzt beim SWR, und auch Eurovision.de ist gerade im Begriff, rübergeführt zu werden. Es tut mir natürlich auch ein bisschen weh, dass ich damit jetzt gar nichts mehr offenbar zu tun habe, aber auch daran werde ich mich gewöhnen. Ich habe ja für Eurovision.de zumindest noch den Artikel geschrieben, dass es jetzt eben nach Wien geht, in diese Gastgeberstadt nach Österreich, und das ist jetzt nämlich auch unser Thema, denn dass es Wien wird, das wurde feierlich bekannt gegeben an einem Mittwochmorgen, unter anderem in einer Radiosendung auf dem Radiosender Ö3, und unser Kollege David Freches aus dem ARD-Studio Wien, der hat an diesem Morgen natürlich auch vor dem Radio gesessen.
Dass der Eurovision Song Contest 2026 nach Österreich kommt, stand schon vorher fest, nur noch nicht genau wo. Mittlerweile ist klar, es geht am 16. Mai zum dritten Mal nach
Wien!
Geil, mega, super,
Die Entscheidung gab es live beim Radiosender Ö3, verkündet von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Der erklärte auch, warum es nach 1967 und 2014 wieder die Hauptstadt geworden ist und nicht Mitbewerber Innsbruck.
Es ist natürlich die Frage der vielen finanziellen und der organisatorischen Unterstützung. Und es war wirklich so, dass es eine ganz, ganz tolle Bewerbung war von Innsbruck. Aber ehrlicherweise war dann Wien noch um ein Eilzahl besser.
Das heißt konkret, zwar haben beide Städte eine große Eventhalle für internationale Live-Übertragungen, einen internationalen Flughafen, gute Autobahnanbindungen, Vermarktungsmöglichkeiten und jede Menge Platz für die ESC-Fans in Hotels, Hostels, auf Campingplätzen oder ähnlichem, aber Wien ist einfach besser aufgestellt. Dieser ESC-Fan in Innsbruck nahm's gelassen. Ganz nach dem ESC-Motto United by Music.
Der Song Contest ist viel mehr als eine Stadt. Er steht für Inklusion, Feiern, Zusammensein. Wir freuen uns in Wien, alle Menschen, Freunde wiederzusehen.
Die fünftgrößte Stadt des Landes hatte ebenfalls auf die Zusage gehofft. Aber anders als in Turin, Basel, Malmö oder Liverpool in den vergangenen Jahren kommt der Song Contest 2026 wieder in eine Hauptstadt. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig freut sich.
Wir wollen auch zeigen, dass Wien eine sehr weltoffene Stadt ist. Eine Stadt, in der auch alle Menschen ihre sehr unterschiedlichen Lebensentwürfe leben können und dass wir den Song Contest auch sehen, neben der Bedeutung als Kunst- und Kulturveranstaltung, vor allem auch als ein Signal der Weltoffenheit und der friedlichen Koexistenz.
Der ESC ist die größte Musikshow der Welt. Jedes Jahr schauen mehr als doppelt so viele Menschen zu, wie in Deutschland leben. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Gastgeberland heißt der ESC aber auch, das geht ins Geld. Im Mai in Basel sollen die Projektkosten für den Schweizer Rundfunk rund 60 Millionen Euro betragen haben. Dabei steht in Österreich der ORF unter Spardruck und große Sportevents wie die Olympischen Spiele und die Fußball-WM nächstes Jahr machen die Situation nicht besser. Trotzdem bietet der Song Contest viele Möglichkeiten, sagt ORF-Chef Weißmann.
Es sind eh schwierige Zeiten für alle, aber umso wichtiger ist es, dass wir die Chance ergreifen, Wien, Österreich als Kulturland, als Tourismusland wirklich in der Welt zu präsentieren. Wir sind gute Gastgeber, wir sind sparsam, aber spektakulär. Das ist das Motto, das wir ausgegeben haben.
Dass der Song Contest auch für ESC-Fans schnell teuer werden kann, zeigt sich an den Hotelpreisen in Wien. Die sind kurz nach der Bekanntgabe deutlich angestiegen. Ein Beispiel dafür ist ein 3-Sterne-Hotel direkt am Veranstaltungsort der Stadtteiler in Wien. Dort zahlt eine Person für das ESC-Wochenende jetzt rund 1000 Euro. Eine Woche davor oder danach wären es nicht mal 200.
Ja, das mit den Unterkünften ist natürlich immer so eine Sache, aber das müssen wir ja sagen, es müsste ja genug davon geben in Wien. 2 Millionen Einwohner hat die Stadt. In den sozialen Netzwerken habe ich viele erleichterte Menschen gesehen. Hatte ich die Entscheidung für Wien auch glücklich gemacht?
Ja, ich glaube, beim ORF war der Druck, was anderes zu machen als 2015, ziemlich groß. Also die hätten, glaube ich, lieber Innsbruck zum Sieger gemacht. Also einfach nur, weil es was anderes ist. Und wenn man sagt, okay, wenn das sozusagen das Mindset war, womit sie in die Bewertungen der Bewerbungsunterlagen reingegangen sind, haben sie bestimmt einfach zu wenig Argumente für Innsbruck gefunden. Also die Olympischen Spiele sind ja auch lang her und die Unterkunftssituation ist in Wien ganz viel komfortabler.
Ja, Innsbruck, es gab ja eh nur 2 Bewerbungen, Innsbruck war die andere. Liegt natürlich, muss man ja auch sagen, nicht ganz so weit weg von Deutschland. Wäre ja fast so eine Basel-Nummer geworden, wäre sicherlich für Fans da um Garmisch-Partenkirchen rum ganz schön gewesen, den ESC so nah zu haben. Und es gibt ja auch viele Stimmen, die darauf hinweisen, dass Österreich eben nicht nur aus Wien besteht. Wäre das nicht ein schönes Zeichen gewesen, den Song Contest nach Innsbruck zu vergeben?
Es gibt ja auch Argumente, die sagen, Basel und Innsbruck ist irgendwie doch ähnlich. Also Innsbruck hat 132.000 Einwohner, Basel hat 183.000. Aber man muss ja sehen, dass Basel in Konkurrenz zu Genf stand und nicht zu einer Millionenmetropole. Also da gehen einem irgendwann dann, glaube ich, tatsächlich die Argumente verloren. Am Ende haben sie sich einfach für die einfachere Logistik entschieden, sage ich mal.
Ich glaube, die Logistik entscheidet am Ende auch alles. Also der ESC war ja schon seit 2018 tatsächlich nicht mehr in einer Hauptstadt, aber das lag ganz oft auch einfach an der Halle. Turin hatte die größte Halle, Malmö hatte die einzige Halle, die verfügbar war und Wien ist halt auch die größte Halle des Landes, die Wiener Stadthalle. Die hat schon mal ein ESC ausgetragen 2015. Wir waren beide damals auch vor Ort. Hat denn Wien deiner Meinung nach alles, was es braucht, um so einen Wettbewerb zu veranstalten?
Ja, auf jeden Fall. Also trotz der Größe ist Wien eine Stadt der kurzen Wege. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, dass ich von meinem Hotel bis zur Arena, glaube ich, nur 8 Minuten mit der Tram gefahren bin. Das Manko ist eigentlich diese Stadthalle tatsächlich, weil die sehr viele Stehplätze hat. Also die hohe Zuschauerzahl erlösen sie tatsächlich überwiegend durch Stehplätze im Innenraum. Und das war das Feedback von vielen Leuten, die da im Innenraum 2015 gestanden haben. Wenn du nicht ganz vorne standst, hast du so gut wie gar nichts gesehen. Also das geht so ein bisschen auf Kosten derjenigen, die viel Geld zahlen müssen, um dabei zu sein. Fürs Fernsehen kriegt man das ja immer so hingemodelt, dass es eigentlich ganz hübsch aussieht.
Ich war nach 2015 nochmal in der Wiener Stadthalle bei einem Tennisturnier im Publikum und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass diese Publikumssitze auch relativ unbequem sind. Die sind auch relativ nah aneinander und die Stadthalle ist auch schon etwas älter und das hat man auch 2015 schon gemerkt, aber trotzdem ist es halt noch die größte Halle des Landes und wahrscheinlich dann am Ende auch die richtige Entscheidung. Was soll denn in der Stadt außerhalb dieser Halle noch alles stattfinden?
Klar, Euroclub, da ist das Rathaus ins Visier genommen, also eine neue Location. Das Rathaus liegt ganz toll im Ring, in diesem S-Bahn-Ring um diese Altstadt herum. Auch ein tolles Gebäude. Da war im vergangenen Jahr auch meines Wissens auch das Public Viewing und vom Eurovillage war auch da. Das wird auch wieder da stattfinden. Und ebenfalls im Rathaus findet die Eröffnungszeremonie statt. Also das Rathaus wird das neue Epizentrum in der Stadt für den Eurovision Song Contest.
Und damit ist es auf jeden Fall was Neues als 2015. Du hast es gesagt, man will auf jeden Fall auch ein bisschen was anderes machen, was Neues von sich zeigen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr auf Wien. Und es gibt ja noch eine Nachricht aus Österreich, noch eine Neuigkeit und dazu ein bisschen mehr nach dem folgenden Song, der auch ein ganz klein bisschen was mit dieser Nachricht zu tun hat. Et quand tu chantes, oui, moi je chante aussi. Je suis. Et quand tu voles, oui, moi je vole aussi. Si tu t'élances, je te suis. Dans un pays loin d'ici, à la recherche du paradis. Dans un pays loin d'ici, on chante, on chante.
On chante, 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 on ch
Das war Loin d'ici von Zoé. Österreich hat mal einen Song komplett auf Französisch geschickt, und zwar 2016. Das ist aber nicht der Grund, warum ich diesen Titel ausgewählt habe, sondern der Grund ist, Zoé ist tatsächlich die bis jetzt letzte Künstlerin gewesen, die einen österreichischen Vorentscheid gewonnen hat. Seit 2017 hat Österreich intern ausgewählt, kam unter anderem mit Caesar Sampson auf Platz 3, mit JJ auf Platz 1, und nächstes Jahr rückt man von dieser Strategie ab und man macht wieder einen richtigen TV-Vorentscheid. Hast du eine Ahnung, warum?
Also das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Wirklich überrascht. Einerseits hast du gerade gesagt, sie sind mit der direkten Nominierung sehr erfolgreich gewesen. Und ich hatte die ersten Stimmen nach JJs Sieg auch so interpretiert. Dazu kommt, dass sie in Österreich eine ganz besondere Perspektive auf den Wettbewerb haben, weil es in Österreich ein riesiges Thema ist, dass man als Gastgeber generell wenig Punkte vom Publikum bekommt. Also das kann man sehen, in der Schweiz, Zoé Mee hat, glaube ich, 0 Punkte bekommen, aber es gibt ähnliche Geschichten aus Portugal und aus Israel. Und die Österreicher gehen davon aus, beim Publikum ist eh nichts zu gewinnen. Das heißt, wir können mal richtig was wagen. Also diese Stimmung habe ich wahrgenommen. Da können wir eigentlich mal richtig mal was schicken, was man sonst. Und haben da wohl gesucht, aber irgendwie war JJ ja tatsächlich schon der Last Call. Also das war ja schon sozusagen das Außergewöhnlichste, was man von als direkte Nominierung schicken kann. Ich glaube, denen sind so ein bisschen die Ideen ausgegangen und transponieren die Verantwortung für ein mögliches schlechtes Abschneiden beim Televoting jetzt auf das große Publikum. Der ESC wird nächstes Jahr ein riesengroßes Thema in Österreich sein. Das ist natürlich ein glänzendes Forum, auch eine Vorentscheidung zu machen. Als sie das letzte Mal das veranstaltet haben, 2015, gab es davor auch eine Vorentscheidung. Da gab es auch 0 Punkte vom Publikum. Das hat ja zu diesem Trauma auch beigetragen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie das hinbekommen. Auf jeden Fall gibt es eine Welle nächstes Jahr in Österreich mit Vorentscheidung und dem großen Event.
Eine überraschend pessimistische Einschätzung, aber ich freue mich natürlich sehr über jeden Vorentscheid, den wir haben. Ich war tatsächlich auch beim österreichischen Vorentscheid damals in Wien im Studio, als die Makemakes gewonnen haben. Ich konnte mir schon nach dem Vorentscheid, hatte ich von dem Song keine Ahnung mehr, wie er ging. Das war auch ein schlechtes Zeichen. Aber gut, mal gucken, was es nächstes Jahr so wird. Bevor diese ganze Vorentscheidsaison aber wieder beginnt, gibt's ja tatsächlich noch was anderes. Am 20. September nämlich, da findet in Moskau eine große internationale Musikshow statt, der Intervision 2025. Wladimir Putin selbst hat diese Show im Februar angekündigt. Außenminister Sergej Lavrov sagte, man werde dort, ich zitiere mal, keine Perversionen und Verhöhnungen der menschlichen Natur sehen. Man kann sich möglicherweise denken, was er damit meint. Und jetzt kommt deswegen die moralische Frage, Thomas, darf man sich diesen Propaganda-ESC überhaupt angucken, wo mehrere Länder auch zusammenkommen, im Prinzip wie beim Original?
Ja, ist schon krass, ne? Wie in Russland die Politik damit reinspielt. Politik hat da immer schon eine große Rolle gespielt. Ich erinnere mich an 2009, als ich in Moskau war beim ESC, habe ich Putin sogar gesehen. An einem Tag, er lief da tatsächlich durch die Halle durch und hat den Ort inspiziert. Ja, wenn man sich das für uns mal vorstellt. Also ich glaube nicht, dass Friedrich Merz irgendwelche Lust hätte, sich da irgendeine Halle in Köln-Hürth anzugucken oder sonst irgendwas. Also eine ganz andere Prioritätensetzung. Und ich habe, was das angeht, um das zu bewerten, 2 Seelen in meiner Brust. Die eine Seele ist die Seele des Fans. Und da muss ich sagen, bin ich wenig interessiert an Nachmachwettbewerben vom ESC. Das hat gar nichts mit Russland zu tun. In den USA fand ich es auch langweilig. Falls es in Südamerika vorkommt, bin ich da auch nicht so dran interessiert, weil zum ESC gehört einfach diese 70-jährige Geschichte und diese besondere kulturelle Vielfalt, die wir in Europa haben und die wir auch so feiern können. Das ist doch fantastisch, wie unterschiedlich einerseits von der Kultur Europa ist, aber andererseits dann aber auch zumindest in groben Linien einig, was Demokratie angeht. Also das ist schon eine schöne Mischung und die funktioniert nur so. Meine zweite Seele ist so der politische Mensch, der ich bin. Und natürlich bin ich brennend daran interessiert, wie Putin versucht, diesen Wettbewerb propagandistisch zu instrumentalisieren. Aber da geht's mir gar nicht so sehr um die Musik. Da reicht mir schon eine Einordnung. Also vielleicht ist sogar interessanter, darüber zu sprechen, als mir das Ding selbst anzugucken.
Wir werden jetzt mal ein bisschen im Vorfeld drüber sprechen, jetzt gleich hier in ESC Update. Wir klären jetzt mal die etwas naive Frage, ob da nur Propaganda dahinter steckt oder man nicht tatsächlich auch noch was von anderen Kulturen mitbekommt, so ganz nebenbei. Und das machen wir gleich jetzt im Interview.
ESC Update, das Interview.
Was war nicht schon alles für Klonveranstaltungen des ESC angekündigt? Eurovision Canada sollte es geben, Eurovision Latin America, Eurovision Asia und so weiter. Und außer einer Staffel des American Song Contest ist von diesen ganzen weltweiten ESC-Veranstaltungen nie eine durchgeführt worden. Deshalb war ich ehrlicherweise auch bei dieser Meldung aus dem Februar erstmal ganz vorsichtig. Russland will einen internationalen Musikwettbewerb namens Intervision durchführen. Ich dachte mir, okay, das will ich erstmal sehen. Aber kommenden Monat soll es tatsächlich soweit sein. Wir haben ein Datum, eine Halle und auch schon Künstler, die auftreten sollen. Was soll das für eine Veranstaltung werden? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jan Boré vom Deutschlandradio, der zur Intervision recherchiert hat. Hallo Jan nach Berlin.
Hallo Marcel, grüß dich.
Dieser Wettbewerb heißt jetzt Intervision, ganz offiziell. Das ist ja ein Name, den es schon mal gab. Vielleicht kümmern wir uns erstmal kurz um diese historische Dimension. Was war die Intervision?
Ja, die Intervision, das kann man so ein bisschen sehen wie so ein Zusammenschluss von Rundfunkanstalten, den ja auch, was ja auch die Eurovision war und ist, also ein Netzwerk von Radio, von Fernsehen. Und da sollte es zu Programmaustausch kommen. Also eigentlich ein bisschen so wie die EBU.
Und es gab ja auch einen Intervision Song Contest, 60er, 70er, 80er Jahre. War das damals eine Art Gegenveranstaltung zum ESC?
Ja, das wird oft so dargestellt. Für meine Recherche, du hast es angesprochen, da habe ich mit dem Historiker Dean Vuletic gesprochen. Der ist in der ESC-Szene, wenn es um wissenschaftliche Literatur geht, kein Unbekannter. Der forscht da ganz viel. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben, sich mit dem Intervision Song Contest auseinandergesetzt und hat mir erzählt, es ist eigentlich nicht so wirklich ein ideologisches Gegenstück zum ESC gewesen. Also dieser Intervision Song Contest. Der war damals initiiert von Tschechoslowaken und von Polen. Also klar, das war alles nach dem Vorbild vom ESC. Aber eigentlich, so hat er mir das erzählt, sollte der Wettbewerb genutzt werden, um engere, um kulturelle Beziehungen zum Westen zu knüpfen. Ja, und da gab es dann auch so Situationen, dass in den Pausen als Intervall-Acts quasi westliche Künstler aufgetreten sind, um eben zu zeigen, wir sind da, wir wünschen uns eigentlich eher Anschluss, als das als konkurrierende Gegenveranstaltung zu sehen.
Also es war jetzt kein Gegeneinander, es war mehr so die Idee, wir reichen uns die Hand.
Ich würde sagen, es war wahrscheinlich eher so ein Nebeneinander und eben, wie du gesagt hast, so ein bisschen der Versuch, sich die Hand zu reichen. Aber so in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt über früher spricht, dann klingt das meistens ein bisschen anders.
Jetzt kommt Russland also um die Ecke mit einem Wettbewerb, der so ähnlich heißt wie der damals. Hat dieser neue Wettbewerb denn viel mit dem von damals zu tun?
Ja, nicht wirklich. Also das hängt an mehreren Faktoren. Erstmal an dem Ort. Es findet in Russland statt, in Moskau, natürlich wo sonst, und nicht in Polen. Früher hat das in Polen stattgefunden, vor allem so die ersten Varianten, die ersten Versionen davon. Und dieses Mal kann man schon sagen, dass die Intervision, dass der Intervision Song Contest schon als ganz klares ideologisches Gegenstück fungieren soll. Es werden wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, keine westlichen Künstler als Intervall-Acts auftauchen, zumindest keine, ja, mit denen man sich die Hand reichen will. Ich schätze, dass das eher so eine Art Herausforderung vom ESC sein will. Dean Vuletic hat mir gesagt, dass er das so ein bisschen sieht als Krieg mit anderen Mitteln. Also da nehmen auch verschiedenste Länder teil und ja, so richtig wie damals wird es, glaube ich, nicht.
Ja, sprechen wir noch mal über die Länder auf der Teilnehmerliste. Da stehen ja diverse Länder schon drauf, wobei noch nicht bei allen ganz klar ist, ob sie wirklich auch mitmachen. Wen finden wir denn da?
Da haben wir ganz verschiedene Länder, allen voran BRICS-Staaten, also China, Indien, aber auch Belarus, Saudi-Arabien. Was mich ein bisschen verwundert hat, das kam in den letzten Monaten, kam auf einmal die Meldung, dass auch die USA daran teilnehmen sollen. Das finde ich spannend. So langsam werden auch die Songs veröffentlicht, die Teilnehmer veröffentlicht. Die sagen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Interessant finde ich auch, dass Serbien teilnehmen wird. Die nehmen ja auch am ESC teil, also spielen auf beiden Hochzeiten. Dann gibt es noch so Länder wie Südafrika, Madagaskar. Also wirklich eine ganz skurrile, bunte Mischung.
Wer entsendet denn überhaupt die Künstler? Also sind es wie beim ESC die Rundfunkanstalten? Ich habe gesehen, zum Beispiel Kirgisistan hatte sogar einen Vorentscheid.
Wirklich?
Ja.
Das habe ich nicht mitbekommen. Also Vorentscheide wahrscheinlich eher weniger, jetzt gut in Kirgisistan anscheinend. Es sind schon die Rundfunkanstalten, aber nicht nur. Also zum einen diese Anstalten, es können private sein, aber auch staatliche Rundfunkanstalten. Zum anderen sind das aber auch oder können das auch Kulturministerien der jeweiligen Länder sein. Also zum Beispiel das Kulturministerium in Katar hat seinen Teilnehmer ausgewählt, seine Teilnehmerin. Das ist schon irgendwie interessant und das verdeutlicht ja auch ein bisschen, wie transparent unter welchen Gesichtspunkten da die Acts ausgewählt werden.
Wie sind denn die Regeln dieses Wettbewerbs? Also wie ist denn das Voting? Was hat man sich da vom ESC abgeguckt?
Vielleicht so ein bisschen vom ESC von früher, weil nur die Juries entscheiden werden. Also es gibt kein Televote. Es gibt wirklich, es ist eine reine Juryentscheidung. Es werden auch schon Jurymitglieder vorgestellt. Das ist auch ein bisschen anders als beim ESC, dass sie vorher öffentlich vorgestellt werden. Da wird momentan immer mal wieder von den jeweiligen Ländern ein Jurymitglied vorgestellt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das dann am Ende wirklich nur ein Jurymitglied pro Land ist. So viel ist dazu noch nicht bekannt. Stand jetzt klingt das so. Und ich bin mal gespannt, wie das dann am Ende ausgehen wird.
Und ich habe gelesen, auch bei den Songs ist es teilweise ähnlich. Also auch beim Intervision dürfen offenbar nur 6 Leute auf der Bühne stehen. Es soll angeblich auch keine politischen Inhalte oder so geben. Da war ich auch sehr interessiert, als ich das gelesen habe, oder sehr irritiert. Aber angeblich dürfen die Songs 4 Minuten lang sein. Und nicht nur 3. Mal gucken, ob das wirklich so wird. Es ist ja überhaupt schon interessant, wie viel an den ESC erinnert. Also ich habe mal geguckt, ob es ähnlich wie beim ESC auch YouTuber gibt, die so My Top 5, My Top 10 Videos und so machen, mit den schon ausgewählten Songs. Und tatsächlich, ja, es gibt sie, aber nicht von den bekannten ESC-YouTubern. Das hätte mich auch gewundert. Und diese Videos, die ich gefunden habe, hatten dann auch kaum Aufrufe. Warum macht denn Russland das jetzt überhaupt? Warum holt sich Russland diese ganzen Länder zu sich? Warum diese Show?
Ja, ich glaube, da kann man von zwei Seiten aus sehen. Also auf der einen Seite ist es so, dass Russland, dass der ESC beim russischen Publikum sehr, sehr beliebt war. Das hing zum einen damit zusammen, dass nationale Stars teilgenommen haben und dass Russland ja auch beim ESC sehr erfolgreich war. Sie haben ja 2008 auch gewonnen mit Dima Bilan. Und dass Russland wegen dem Angriffskrieg auf die Ukraine nicht mehr beim ESC teilnehmen kann, das ist natürlich für die Zuschauer nicht wirklich schön. Das ist doof für sie, das ist aber auch doof für Putin, weil er Russland beim ESC eben auch immer so ein bisschen gesehen hat als Möglichkeit, sich national, als kulturell darzustellen, um Russlands Stärke, um Russlands Reichtum zu zeigen, also den ESC als Bühne zu sehen. Und das nicht nur in den 3 Minuten, wie es beim ESC, okay, jetzt sind es beim Intervision anscheinend 4 Minuten, also nicht nur bei diesen 3 Minuten die Bühne zu sehen, sondern auch 2009, als der ESC in Moskau stattgefunden hat, diese ganze Veranstaltung als Bühne zu sehen, um sich zu präsentieren. Und dass Russland jetzt so eine Gegenveranstaltung machen will, das soll wahrscheinlich zeigen, Russland ist nicht isoliert. Russland kann trotzdem so einen Wettbewerb austragen und es kommen trotzdem auch Länder dahin. Und es gibt ja genug Länder, das muss man ja dann auch im Kontext sehen, die nicht nur teilnehmen, sondern die dann auch Delegationen nach Russland schicken, die diese Sendung dann sehr wahrscheinlich aus Russland auch übertragen werden, die akkreditiert werden, die dann auch in die Hotels gehen. Die Plätze für den Wettbewerb vor Ort in der Moskauer Live Arena sind ausgebucht. Also das sind schon Anzeichen dafür eben, dass Russland sich zeigen will, auch noch zeigen will. Wir sind noch da und es funktioniert einfach so dann nach unseren Regeln.
Der ESC hat ja ein Motto, United by Music. Auch der Intervision hat sich ein Motto gegeben. Musik im Herzen deines Landes ist der Slogan. Dazu passt übrigens auch ganz zufällig der russische Wettbewerbstitel namens Priamo po Sertsu, direkt zum Herzen. Nun ist beim ESC aber immer ja häufig auch noch eine Dimension mehr dabei neben der Musik. Das ist die der Toleranz und der Akzeptanz. Celebrate Diversity, das war ja auch mal ein Motto. Ich kann mir vorstellen, dass das beim Intervision ein bisschen schwieriger wird.
Ja, also sexuelle Vielfalt wird es da wohl eher nicht geben und auch nicht diese bunte Queerness, diese Offenheit, für die der ESC ja schon seit langer Zeit steht. Also alles, was so in die Richtung geht, das werden wir wahrscheinlich, glaube ich, eher nicht sehen. Da, ja, wenn man das so will, kann man Diversity eher strenger sehen. Also wir werden wahrscheinlich sehr viel kulturell angehauchte Auftritte sehen, sehr viel traditionelle Folklore mit der Sprache und auch die Darstellung von den Ländern, die wird wahrscheinlich, denke ich mir, recht stereotypisch sein, recht stark sein. Das kann man dann aber im engsten Sinn auch nicht Diversity nennen.
Den russischen Wettbewerbstitel habe ich schon angesprochen. Performen wird ihn Sänger Schaman. Ist das denn auch so ein Putin-Anhänger?
Kann man wohl so sagen. Also der gilt in Russland als Nationalist, als Putin-Anhänger und auch als Befürworter vom Überfall auf die Ukraine. Sein bekanntester Song, der heißt Ja Ruski. Ich bin Russe, heißt das übersetzt. Ja, und da klingt schon so ein bisschen raus. Das ist eine Botschaft an Heimatland, an Herkunft. Und nicht nur der Song, sondern auch sein Wettbewerbssong für den Intervision Song Contest ist gar nicht so einfach zu finden in Deutschland. Spotify hat 2022 den Betrieb in Russland eingestellt und 2024 Putin-nahe russische Künstler von der Plattform entfernt. Also diesen Song, den du eben angesprochen hast, den findet man auf Spotify zum Beispiel gar nicht, auf YouTube hingegen schon.
Also fassen wir zusammen, ist es jetzt eine Sendung, die die Kulturen verschiedener Länder zeigen möchte oder ist das am Ende alles nur Propaganda?
Also das ist natürlich Propaganda. Also klar, es gibt zwar Musik aus Madagaskar, aus Kirgisistan, aus Vietnam. Und ich gebe zu, und du wahrscheinlich auch, ich habe selten Musik aus Madagaskar, aus Kirgisistan oder aus Vietnam gehört. Das ist schon irgendwo auch nett und das ist ja auch Teil der Sache, warum mich zumindest der ESC so fasziniert, Musik aus anderen Ländern zu hören, mit anderen unterschiedlichen Sprachen zu hören, das ist toll. Trotzdem muss man dann, wenn man wieder auf den Intervision Song Contest guckt, schauen, das ist Musik, die extra dafür ausgewählt wurde. Also es ist bewusst ausgewählte Musik von Ministerien, von Staatssendern und das zeigt dann natürlich auch nur einen sehr bewusst ausgewählten Teil der Kultur und der Sprachen der Länder. Deswegen, es ist nur so, wie es gewollt ist, dieser Ausschnitt und kann deswegen nicht so frei und objektiv betrachtet werden, wie es vielleicht schön wäre.
Ja, ich weiß, ich werde die Frage nach der Kultur nächste Sendung nochmal stellen. Dann schauen wir nämlich mal, wie diese Intervision wirklich ausgesehen hat. Am 20. September ist die Show in Moskau. Ich sage danke, Jan Boré, und bei uns geht's jetzt mit einem bisschen leichteren Thema weiter, nämlich mit ESC-Fanclubs. Thomas ist wieder da. In vielen Ländern gibt es ja einen ESC-Fanclub, in Deutschland sogar zwei. Einmal den OGAE, so heißen die Fanclubs in den meisten Ländern, steht für, und das musste ich auch nachgucken.
Ja, aber das nicht ich sagen jetzt, das musst du sagen.
Organisation Générale des Animateurs de l'Eurovision. Also ich weiß gar nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber ist natürlich schön, diese langen französischen Begriffe, man fühlt sich wieder wie 58. Und dann gibt es noch den EC Germany, den Eurovision Club, der wurde im Jahr 2000 gegründet. Und der hat seinen 25. Geburtstag im August in Hamburg gefeiert und wir waren beide da. Ja. Wie wurde gefeiert? Erzähl.
Ja, also ich habe mir ein Ticket kaufen lassen dafür. Ja, es waren zwei Tage. Am Freitag gab es eine Bootstour, um sich zu treffen und kennenzulernen. Dann zwei Stunden später begann so eine kleine ESC-Disco. In derselben Location gab es dann am nächsten Abend dann die großen Gala-Abend mit drei Showgästen und so ein bisschen Disco anschließend hintendran. Also eine schöne Veranstaltung. Gerade jetzt für uns beide aus Hamburg, wir konnten ja tatsächlich dann da ganz einfach mit der S-Bahn hinfahren. Das waren dann auch für uns dann kurze Wege. Und ja, war auch schön, viele Menschen zu sehen, die man lange nicht gesehen hat.
Es gibt ja so wahnsinnig viele ESC-Veranstaltungen in Deutschland, vor denen, glaube ich, selbst wir teilweise nicht wissen, dass es sie gibt. Aber über das Thema reden wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher. Es gab auch ein paar ESC-Stargäste natürlich bei diesen Partys beim ESC Germany. Wer hat dich da am meisten überzeugt?
Ja, also keine Ahnung, können wir ja zusammen mal sagen. Am Anfang kam Lou, ne? Die hat dann so ein Schlager-Medley gesungen, ihre beiden Songs, also einmal Let's Get Happy und ihren Vorentscheidungssong Happy Birthday Party, alles aus den Jahren 2001 und 2003. Und davon hat sie so ein bisschen erzählt.
Ja, das war schön.
Das war schön. Er hat richtig so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Sie sah gut aus, sie war total fit, finde ich. Und als sie anfing zu singen, dachte ich, das gibt's doch wohl nicht. Die singt im Playback. Und dann guckte ich eine Minute auf ihren Mund und dann stellte ich fest, nee, Lou kann einfach so geil singen, ja. Sie kann so toll singen, dass du wirklich denkst, das ist ein Playback. Also das hat sie ja, damals hat sie auch kokettiert, dass sie eins in ihrem Leben wirklich kann und das ist singen. Und das kann Lou wirklich. Und da hat mir noch gefallen, dass sie da so über Michelle gelästert hat. Ne? Es gab ja diese eine Vorentscheidung, wo sie Dritte geworden ist. Michelle wird Erste.
2001.
Genau. Und Joy Fleming wird Zweite und sie wurde Dritte. Und mit Joy Fleming hat sie immer zusammen über Michelle gelästert. Sie hat dann ganz offen gesagt, wir mögen uns einfach nicht. Und das fand ich so erfrischend ehrlich, muss ich sagen. Ganz unprätentiös hat sie auf einen Konflikt hingewiesen. Und das fand ich ganz lustig.
Genau, da gab es noch einen Gast aus Zypern, Alex Panahi, der nochmal einen anderen Kandidaten aus Zypern mitgebracht hat. Das hat gedauert, dieser Auftritt. Und dann gab es noch den dritten Auftritt von Pascha Parfeni aus Moldau, der ja zweimal beim ESC war, mit Lauter 2012 und mit Soare Le Chiluna 2023. Und er hat natürlich diese beiden Songs gesungen, nochmal ein paar eigene Nummern, auch nochmal ein ESC-Medley tatsächlich, so ein paar Coversongs. Und auch da, das war toll. Also da habe ich mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ich bin von Soare Le Chiluna gar nicht so ein großer Fan, von seinem ersten Song schon eher. Aber auch der. Also das geht schon gut ab. Und da war die Menge natürlich auch wieder vollkommen dabei. Im Prinzip ist Pascha Parfeni eine der musikalischen Säulen Moldaus, möchte ich sagen. Er hat ja auch so oft an Vorentscheiden teilgenommen oder war auch mal als Komponist beim ESC dabei. Also das fand ich schon toll, den auch mal wieder zu sehen.
Ja, und er hat noch so ein ganzes Medley gemacht von Songs, die gar nicht unbedingt alle aus Moldau kamen. Also da gab es auch griechische oder norwegische oder serbische Songs. Also er hat so die ganze Bandbreite von folkloristischer Musik Europas Europas ESC geschichtlich gesehen aufgearbeitet, hat sich da neue Songs erarbeitet. Er meinte, normalerweise würde er natürlich seine eigenen Songs spielen, aber bei dem Publikum hat er sich sehr schön eingearbeitet, musste ab und zu aufs Handy gucken, um die Texte noch zu können, aber das wurde ihm dann auch verziehen.
Das kennen wir aus moldauischen Vorentscheiden. Ich bin in keinem Fanclub. Ich sah auch ehrlicherweise noch nie die Notwendigkeit, das zu machen, auch wenn ich den ESC liebe. Aber das kann ich auch so, dachte ich mir immer. Aber wir reden ja hier über den Geburtstag von EC Germany, deswegen lassen wir hier auch gleich mal ein Fanclub-Mitglied zu Wort kommen. Der soll uns mal erklären, warum das so toll ist. Gleich nach Pascha Parfeni. Aber erstmal noch an dich die Frage, bist du eigentlich in einem Fanclub?
Nein.
Warum nicht?
Nein, ich habe mein Leben lang immer gesagt, ich bin Journalist und kein Fan, was immer für sehr viel Gelächter gesorgt hat. Hier in Delegationskreisen war das auch immer so, also war es fast schon Vorwurf, wenn man zu sehr Fan ist. Und dann frage ich mich auch, wer wirft dann einem Fußballreporter vor, dass er sich für Fußball interessiert, ja? Aber ich bin natürlich mega in dem Thema drin. Aber ich habe sehr drei Gründe, die Fans haben, um im Fanclub einzutreten, um besser an Tickets ranzukommen. Und das war für mich nie ein Thema. Das zweite ist, um irgendwie, wie jetzt bei diesem Wochenende ein individuelles ESC-Erlebnis mit Freunden feiern zu können. Das kann ich total gut verstehen, aber da muss ich sagen, ich hatte ein privilegiertes Leben seit 98. Ich war so dicht dran, dass ich diese Nähe für mich auch nicht brauchte. Und das Dritte ist diese Vernetzung und das habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich umgeben bin von einem Freundeskreis von ESC-Nerds und ich habe meinen ESC-Fanclub bei mir zu Hause.
Mehr Argumente gibt's gleich nach Pascha Parfeni und seinem Song Lauter aus dem Jahr 2012.
Nicer than the bride when she smiles. I forget my lyrics. I got blind, I got mad, not from the time she had, but from the beauty that put my heart on fire. Yeah, you have never been to my show. You have from paradise, you came down from the skies on a plane which belongs to your daddy. Welcome to carousel, the wine is sweet but she can't cost too much. It's no good for a princess. You have never been to my show. You haven't seen before how looks that one.
Und jetzt habe ich einen Fan bei mir, einen ESC-Fan, den ich auch schon seit einigen Jahren kenne und es trifft auf einige Leute zu, aber nicht viele von denen sind auch noch in einem Fanclub. Er ist es schon, Paulex aus Göttingen. Willkommen bei ESC Update.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Du bist 27 und du bist Mitglied im EC Germany, also einem von den beiden deutschen ESC-Fanclubs. Seit wann?
seit 2017. Mich hatte eine Freundin darauf angesprochen, dass es ja diese Fanclubs gibt und dass man über diese Fanclubs an Ticketpakete für den ESC gelangen kann. Und habe mich dann 2017 angemeldet und bin seitdem im Fanclub.
Ich meine, ich mag den ESC ja auch sehr gerne und auch schon sehr lang, aber trotzdem bin ich nie auf die Idee gekommen, in einen Fanclub zu gehen, weil ich immer denke, naja, was bringt es mir? Und ich bin sicher, du hast auf jeden Fall ein paar Punkte. Was ist denn der Vorteil daran, wenn man in so einem ESC-Fanclub ist?
Ja, das habe ich mir auch viele, viele Jahre gedacht und ich wollte auch jedes Jahr erneut austreten, habe es dann aber irgendwie immer wieder geschafft zu vergessen. Seit letztem Jahr, seit Malmö, weiß ich aber, dass es unheimlich viele tolle Vorteile hat, im Fanclub zu sein. Gemerkt habe ich das tatsächlich, weil ich die ganze Woche lang in Malmö war und auch Zugang zum Euroclub hatte, der Location in der ESC-Woche, was Partys angeht. Und da hatte man tatsächlich letztes Jahr nur Zutritt, wenn man entweder Teil der Delegation, akkreditierte Presse oder eins der Fanclub-Mitglieder war.
Akkreditierte Presse hat nicht gereicht, für euch getestet. Man musste schon teilweise Mitglieder des schwedischen OGAE-Fanclubs sehr lange belabern, aber das ist eine andere Geschichte.
Als Fanclub-Mitglied hatte man tatsächlich absolut gar keine Probleme. Ja, das ist natürlich der Grund, warum ich zum Fanclub-Fan geworden bin. Natürlich, man kommt an ESC-Ticketpakete deutlich leichter ran. Außerdem kommt man nicht nur an ESC-Ticketpakete leichter ran, sondern auch an etwas früher und etwas günstiger an Tickets für ESC-Veranstaltungen wie Eurovision Concert, das Melfest-Weekend und so weiter und so fort.
Also für diverse Partys, die organisiert werden, so im März, April, bevor dann die ESC-Phase losgeht.
Genau. Im ECG gibt es auch einen Mailverteiler und eine WhatsApp-Gruppe, wo unter anderem Veranstaltungen angekündigt werden, die man sonst gegebenenfalls gar nicht mitbekommt, wie das Eurovision-Boot, das in Basel da umhergefahren ist. In Malmö habe ich da auch noch sehr spontan Tickets über den WhatsApp-Verteiler bekommen für den damals ausverkauften Euroclub. Was gab es noch alles? Dieses Jahr bin ich mit anderen Fans, hatte ich zumindest die Ehre, zwischen den Künstlern mit auf dem roten bzw. türkisenen Teppich mitzulaufen. Das war auch ein richtiges Highlight. Das ist ja tatsächlich auch ganz kurz im ersten Semifinale gezeigt worden.
Wie fühlt sich das an, über den türkisen Teppich zu gehen?
Krass. Wir haben Baller gesungen und um uns rum waren Abertausende von Menschen, die alle euphorisch waren. Krass.
Krass, okay. Aber du hast noch mehr Vorteile, aber das stelle ich mir auch irgendwie sehr groß vor, über diesen Teppich zu laufen.
Ja. Das war wirklich, und also vor allem nicht nur als deutscher Fanclub, sondern mit den anderen Fanclubs gemischt zu laufen und zu merken, dass der ESC wirklich, ja, United by Music ist. Ja, und das Schönste ist natürlich auch auf diesen Events andere deutsche Fans kennenzulernen und sich miteinander zu connecten. Das ist eigentlich so mein persönliches Highlight, mit Fans dann plötzlich im Gespräch zu merken, dass man über den maltesischen Vorentscheid von 2016 redet und sich fragt, wo sind diese Leute mein Leben lang geblieben? Ja, dann gibt es auch noch, natürlich ist es so, dass wenn der ESC dann jetzt beispielsweise in die Schweiz kommt, dass die Hauptverantwortlichen sich auch überlegen, okay, wie kann man die Fans mit einbinden? Und da ist es dann so, dass der Euroclub tatsächlich auch von den Fans mit organisiert wird, die, wie gesagt, größte Anlaufstelle, wo ich letztes Jahr Sliman, Isaac, Pulup, Saba, Sarah Bonici, Jost Klein und so weiter und so fort über den Weg gelaufen bin. Außerdem ist es so, dass als in diesem Jahr verkündet worden ist, dass es Basel ist, die Menschen, die auf dieser Brücke standen, auch alles Fanclub, also zumindest soweit ich weiß, auch alles Fanclub-Mitglieder waren.
In diesem Werbevideo hier, wir treffen uns in Basel und so.
Welcome to Basel, genau. Und auch die kleine Doku, die bei den ESC-Fans aus Malta im zweiten Semi gezeigt worden ist, da sind sie auch über den Fanclub drangekommen. Also in einem Fanclub zu sein, ist wirklich so ein, ja, kann er rein theoretisch die Welt öffnen.
Ja, das ist eine schöne Analogie. Allerdings in diesem Fanclub, also es gibt ja so ein paar Klischees, die ich auch in meinem Kopf habe. Und eines von denen ist, du bist jetzt 27 Jahre alt, aber ich glaube nicht, dass es viele in diesem Fanclub gibt, die in einer ähnlichen Altersspanne sind. Ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland ist der ESC-Fanclub eine Veranstaltung für Leute, die gerne ESC-Musik der 70er und 80er hören und die dementsprechend auch schon so ein bisschen älter auf jeden Fall sind. Ist das so?
Das ist auch ein Vorteil, das ich lange hatte, wie gesagt, bis letztes Jahr. Und auch so mit der Grund, warum ich immer austreten wollte, weil ich mich als jungen Fan nicht gesehen gefühlt habe und nicht zugehörig gefühlt habe. Aber spätestens seit letztem Jahr weiß ich, wie toll es ist, auf diesen Veranstaltungen zu sein, und habe es auch geschafft, viele, viele andere junge Fans anzuwerben und gemeinsam auf die Veranstaltung zu gehen. Und ich glaube, dass, ja, das ist natürlich ein Klischee, das aktuell leider noch drüber herrscht, aber be the change, einfach dabei sein, Präsenz zeigen, und dann fühlen sich auch die anderen Fans gesehen.
In jedem Klischee steckt ja auch so ein Fünkchen Wahrheit. Also ich glaube, es ist schon aktuell noch eher so, dass es eine Veranstaltung ist, eher für ältere ESC-Fans und Leute, die wirklich schon seit Jahrzehnten dabei sind. Hast du eigentlich einen Einblick, wie das so in Europa aussieht? Also du bist auf so vielen ESC-Veranstaltungen in ganz Europa unterwegs und triffst ja auch die Leute, auch teilweise aus den Fanclubs. Ist das in anderen Ländern ähnlich oder wie funktioniert das da?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr auf insgesamt 30 ESC-Veranstaltungen. Also
es gibt 30 ESC-Veranstaltungen im Jahr, das möchte ich nur einmal unterstreichen, mindestens.
Also ich weiß, dass in Irland die ESC-Party-Szene gerade sehr am Boom ist. Da gibt es sehr viele junge Fans, die auch gefühlt monatlich, wenn nicht sogar wirklich monatlich, eine ESC-Party veranstalten. Ich weiß, dass die polnischen Fans sich jedes Jahr mit 100 Leuten in einem Zwei-Sterne-Hotel treffen und da 4 Tage lang ESC-Events feiern mit Karaoke und so weiter und so fort. Das würde ich mir für Deutschland natürlich auch wünschen. Aber das ist tatsächlich aktuell so ein Wandel. Und die Webseite sieht noch sehr veraltet aus und so weiter und so fort. Aber all diese kleinen Details, da ist gerade der Fanclub am Arbeiten dran.
Was machst du denn, um junge Leute zu begeistern, auch in so einen Fanclub zu kommen oder überhaupt zu ESC-Partys zu kommen?
Ja, davon zu berichten, wie toll das ist. Die meisten haben wirklich noch das Bild, oh, was soll ich denn da? Was sind da die Vorteile? Aber die habe ich ja gerade alle aufgelistet und aufgezählt. Aber tatsächlich ist es so, dass ich immer wieder erstaunt bin, wie viele junge, auch wirklich Hardcore-Fans, die seit 2013 die Vorentscheide verfolgen, nicht wissen, dass es diese Fanclubs gibt oder wissen, dass es diese Fanclubs gibt und nicht vernetzt sind. Ich habe jetzt beispielsweise in Amsterdam Johannes kennengelernt, der auch seit 2013 oder so die Vorentscheide alle mit schaut und die da aus den Vorentscheiden mitsingen kann.
Also bei der großen ESC-Party Eurovision Concert, immer im April, wo dann ganz viele Künstler auch auftreten, das war da?
Genau, und den hatte ich eingeladen, mit nach Basel zu kommen für 8 Tage in unser Airbnb mit 10 Leuten, 12 Leuten.
Das kenne ich von Eurovision.de.
Und dem hat sich so eine richtige Welt geöffnet und der erzählt mir gefühlt wöchentlich, wie unendlich dankbar mir ist, dass ich ihm gezeigt habe, dass der ESC so viel mehr ist, als in seinem eigenen Zimmer zu sitzen und diese ganzen Lieder zu hören, diese ganzen Vernetzungen und Verwobenheiten. Und ich, genauso ging es mir auch. Ich dachte, ich komme aus Göttingen und ich dachte, dass ich da der einzige ESC-Fan bin, bis ich letztes Jahr mich dazu entschieden habe, einfach ganz viele Plakate in der Uni aufzuhängen. Hey, bist du ESC-Fan? Dann komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Mittlerweile sind wir 50 Leute.
Also es ist so ein bisschen auch das Zeigen an die Leute, hey, mit diesem Hobby bist du nicht allein.
Ja, und es geht so einfach. Einfach Plakate aufhängen.
Jetzt bei diesen ganzen, wir haben viel über die Fanclubs geredet, auch natürlich viel über die ESC-Partys. Das gehört ja mit dazu, so ein bisschen. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne irgendwie einen Song hier spielen bei ESC Update, der für dich so für ESC-Partys steht. Also welchen Song hörst du da am liebsten oder welchen Song würdest du da am liebsten mal hören? Den spielen wir jetzt.
Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe da wirklich eine Liste von hunderten Liedern, die ich super gerne hören wollen würde. Mir persönlich liegen die Vorentscheide sehr am Herz, weil das die Lieder sind, die große breite Masse leider nie zu hören bekommt und auch viele von den ESC-Fans, die dann vor Ort sind, sich insgeheim wünschen, aber es dann doch nicht gespielt wird. Ich glaube, so das Lied, mit dem man mich aktuell am meisten verknüpft, wird wahrscheinlich My AI sein, aus dem norwegischen Vorentscheid letzten Jahres, von Super Rob und Erika Norwich.
Es ist eine besondere Wahl, aber das ist schön, das wird eine deutsche Radiopremiere sein, dann hören wir das jetzt. Hier kommt My AI und ich danke dir sehr, dass du da warst, Paul. Lieben Dank.
Danke sehr.
what's name Christine. I'll be there thinking thin, you can always count me in. I can always count on you, Rob.
I am your A-I-A-I-O.
Talented and have abilities to make the world better.
Oh, Rob, I really want to meet you in person.
I am your A-I-A-I-O. I am your A-I-A-I-O. I am your A-I-A-I-O. I am your superhero A-I-O.
My superhero.
Dass dieses Lied mal den Weg ins deutsche Radio findet, hätte auch keine KI vorhersagen können. Das war musikalisch für einige sicherlich herausfordernd. My AI aus dem Vorentscheid in Norwegen 2024 wurde übrigens Dritter. Es ist das Land der Konzeptkunst. Und ich habe lange überlegt, ob es musikalisch herausfordernd weitergehen soll. Und ich habe mich für Ja entschieden. Hier ist
ESC Update. 3 Minutes. Bye bye.
Und wir reden über dieses Lied nicht, weil es so gut ist, sondern weil man da wirklich mal drüber reden muss, wie das eigentlich passieren konnte. Und es passt so gut in den Gesamtkontext heute. Im selben Halbfinale 2012 in Baku, in dem schon Pascha Parfeni aufgetreten ist, startete exakt einen Startplatz vorher Österreich. Österreich ist ja eh unser Thema heute und deshalb geht's jetzt auch um die Trackshitters. Woki mit deinem Popo, ein Lied, bei dem man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Vielleicht bei der Performance. Was passiert denn da auf der Bühne?
Na, also das Duo beschreibt seine Musik als Traktor-Gangster-Party-Rap. Es handelt sich also um Rap in oberösterreichischem Dialekt. Die beiden Sänger, na, die sind so ein bisschen bekannt in Österreich. Die sind in Anzügen aufgetreten und sie hatten 3 Pole-Dancerinnen inklusive Stange mit auf der Bühne. Das Sex-Appeal von 2012 wirkt aus heutiger Sicht aber wirklich sehr, sehr brav, muss man sagen. Also ein Popo habe ich da gar nicht gesehen. Ja, und das war die Performance.
8 Punkte hat es bekommen, die meisten aus der Schweiz, nämlich 5. Es wurde Letzter im Semifinale und es wurde auch schon damals von der Presse zerrissen. Hier mal eine Bewertung aus der Schweizer Zeitung Blick, die heute noch so auf der Wikipedia-Seite des Songs steht. Die hätte ich ja längst rausgelöscht, wenn ich da... Egal. Ich zitiere mal, es ist wie bei Wetten, dass für die österreichischen Kandidaten schämt man sich immer noch ein bisschen mehr als für die Schweizer. Trackshitters, Party-Rappen, Woki mit deinem Popo. Inhalt, der Popo ist ein Teil von dir, der Beitrag ist für den Arsch. Zitat Ende. Stimmst du zu?
Oh ja, ich kann ja überhaupt nicht sagen, dass er mir gefallen hätte. Insgesamt war mir das echt zu provinziell. Und 2005 ist Österreich auch schon mal sang- und klanglos gescheitert, als sie mit so Blasmusik weiterkommen wollten. Das hat auch nicht gezogen. Also wenn es dann tatsächlich zu sehr Schlager und zu sehr Ballermann ist, also spätestens dann da nach den Trackshitters, muss man die Lehre ziehen, dass sowas vielleicht toll ist fürs Publikum, sowas zu wählen, aber die müssen sich dann da wirklich bewusst sein, dass sie da international überhaupt keinen Stich mitmachen.
Ballermann in der schlimmeren Ausprägung durch Österreichs jüngere Vorentscheidsgeschichte allerdings zieht sich eine bemerkenswerte Sache. Sowohl Zoe, die wir ja vorhin gehört haben, als auch die Trickshitters, als auch eine gewisse Conchita Wurst, haben es erst im zweiten Versuch zum ESC geschafft. Alle waren vorher schon mal in einem Vorentscheid und haben ihn alle nicht gewonnen. Conchita hat 2012 mit dem Song That's What I Am mit 49-51% gegen Woki mit deinem Popo verloren. Die ESC-Geschichte wäre eine andere gewesen, wäre das damals anders ausgegangen. Aber ist das aus deiner Sicht schwer nachvollziehbar, wie das passieren konnte?
Also, man kann 2 Sachen da sagen. Also die Trackshitters haben Conchita Wursts Erfolg erst möglich gemacht, muss man sagen. Es war ein riesiges Glück für Conchita, dass sie eben damals nicht gewonnen hat. Dass sie nicht gewonnen hat, steht auf dem anderen Blatt. Ne? Also ja, okay, so sind halt Dynamiken, wenn das Televoting ist. Also das haben wir hier in Deutschland auch schon mit verschiedenen anderen Trash-Acts auch mal erlebt. Aber man kann sagen, Großes Glück für Conchita, dass sie nicht mit dem Song, wie hieß der nochmal?
That's What I Am.
That's What I Am angetreten ist. Der ist bei weitem nicht so gut wie Rise Like a Phoenix. Und was ich das die zweite tolle Lehre aus diesem Ding finde, ist, man soll sich als Sender auf seinen Instinkt verlassen. Weißt du, ORF hat gesehen, dass das Publikum Conchita nicht wollte, obwohl sie den besseren Song hatte, wahrscheinlich auch die interessantere Performance. Und zwei Jahre später sagen sie, nee, wir nominieren die nochmal intern und gewinnen das ganze Ding. Also da, diesen Mut muss man erstmal haben. Also da, wenn man denn nochmal diesen Zusammenhang von Eier sprechen will, also sich gegen diese ganze Stimmung im Volk durchzusetzen und zu sagen, nee, wir glauben, das ist irgendwas, wo wir den Zeitgeist mit reiten können. Wir nehmen Conchita nochmal. Und all das ist nur möglich geworden, weil ihr da am Ende vielleicht 30, 40 Stimmen gefehlt haben, das Ding zu gewinnen.
Conchita hat da übrigens auch mit unserem Kollegen Daniel Kähler drüber gesprochen, im Podcast Wie gewinnt man den ESC, hat sie darüber geredet, wie das damals war, was das für sie bedeutet hat. Den Podcast verlinke ich euch auch noch hier in der Beschreibung. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, danke, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne bei allen möglichen Podcatchern, wo ihr uns hört, unter anderem natürlich in der ARD Audiothek. Da hören wir uns am 27. September wieder. Dann geht's in ESC Update unter anderem darum, ja, wie der russische Intervision denn nun geworden ist. Ich bin sehr gespannt. Herzlichen Dank, Thomas. Bis bald.
Ja, herzlichen Dank, lieber Marcel.
Und wir machen jetzt Wookie mit deinem Popo. Servus.
Ja, ja, servus.
Wir sind am Start. Glocker 24 Karat. Unser Bier hat a 2 Grad. Nun dort hier, wir zwei sind Stars. Plündern was, wir sind am Start. Und alle Leute schreien, hey, ja, hey, ja, hey. Wir sind Party-Indianer. Trunk die Federn auf die Cape. Und jetzt außer mit die Beef. Jetzt kommt die Nudelsuppen. Frutten, yeah, schon lang kein solchen Jubeltrubel gesehen. Und sie tanzen und sie shaken an die Staunen, an die Decken. Bin verzaubert, Frutten, schau, wie sie sie regeln. Aha, fetch your body mit dem Popo. Bocki mit dem Bocki mit dem Popo. Yeah, yeah, so gefällt mir das. Fetch your Bocki mit dem Popo. Bocki mit dem Bocki mit dem Popo. Wer was ich will, bist du. Und ich feinen Schmuck, aber er ist gut, wo man nicht gleich vermut. Ich schau nur sie an, sie tanzt auf der Stripstone. Bin am Start, alter zig Frauen, bei mir brennt nix an. Nudelsuppen, Gang, was geht und alle schreien, ho, ho. Und die Weiber sind am Tanzen, sie gängen nur low, low. Sie wickelt mich um den Finger, sie will ein Winner, Winner. Und dann kann Springer, Springer, Booty Shake, schlimmer Finger. Dein Popo hat Gefühle, dein Popo ist ein Teil von dir, sitzt gern nicht auf die Stühle. Dein Popo hat eine Meinung hier, dein Popo will Bewegung. Drum Wocki, 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 dein Popo will Begegnung. Gib schon, gib ihm was er braucht. Dein Popo wird nicht müde, dein Popo sagt was aus von dir. Komm, schick ihm, er will's wüte, so dass das ganze Haus vibriert. Dein Popo muss am Start sein. Drum Wocki, 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 dein Popo muss am Start sein. Gib ihm, was er braucht. Get your boss.